In jeder Stadt gibt es Straßen, Plätze, Gebäude, Winkel und Ecken, die ganz besonders sind. Viele dieser speziellen Orte findet man in den einschlägigen touristischen Hilfestellungen, aber einige nicht. In dieser Rubrik soll es um Orte in Halle gehen, die eine besondere Ausstrahlung besitzen. Einige dieser Orte stehen im Stadtführer, aber die meisten nicht.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
Es ist ein nicht ganz so schöner, grauer Mittwochmorgen. Und wir befinden uns hier gerade vor dem Dorothea-Erxleben-Lernzentrum. Ein wunderschönes, buntes Gebäude mit wahrscheinlich Dorothea-Erxleben an der Wand gemalt, wunderschön künstlerisch mit Graffiti. Und wir wollen uns auf den Weg machen in das zweite Obergeschoss, in das sogenannte Skills Lab und treffen uns dort mit
Dr. Dietrich Stüvesand.
Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Es riecht nach Medizin hier drin. Und es sieht aus wie ein Krankenhaus, oder?
Es sieht aus wie ein Krankenhaus und es riecht dementsprechend und es ist aber schön warm. Leider ein bisschen laut hier, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Baustelle gerade.
Überall ist Baustelle in Halle. Wir machen uns auf den Weg ins zweite Obergeschoss.
Wir müssen uns erstmal zurechtfinden.
Es gibt auch ein Simulationszentrum hier, das befindet sich in der ersten Etage. Aber wir wollen in das, was sich Skills Lab nennt. Und ich glaube, das Treppenhaus, da ist eine Treppe.
Help me get my feet back on the ground.
Also wir sind ja jetzt praktisch in einem Raum, der ein bisschen danach aussieht wie ein Krankenhauszimmer. Ist das mal ein Krankenhaus gewesen?
Genau, wir sind hier im Gebäude der ehemaligen HNO-Klinik und hatten das große Glück, dass wir, nachdem die HNO-Klinik eben auf den Campus in Kröwitz gewechselt ist, dieses Gebäude komplett übernehmen konnten. Und das Skills Lab ist eine Art Lehrkrankenhaus, in dem die Studenten einfache, praktische Fertigkeiten lernen sollen, bevor sie die am eigentlichen Patienten zum Einsatz bringen. Also es ist so, dass man, wenn man jetzt eine Vene das erste Mal punktiert, dann kommt da plötzlich Blut raus, da muss man ein paar Dinge gleichzeitig beachten. Was mache ich mit dem spitzen Gegenstand, den ich aus dem Patienten unter Umständen wieder rausgezogen habe? Wie verhindere ich, dass mehr Blut aus dem Patienten rausfließt? Es gibt so einen Stauschlauch, den ich gleichzeitig noch wieder aufmachen muss.
Blutentnahme. Vor einer Blutentnahme sollten zunächst die benötigten Materialien gerichtet werden. Hierzu gehören ein Stauschlauch, Desinfektionsmittel, keimarme Tupfer, Untersuchungshandschuhe, Punktionsnadeln und die jeweils benötigten Blutentnahmeröhrchen. Auch ein entsprechender Abwurf darf nicht vergessen werden. Ist eine geeignete Vene gefunden, erfolgt die Desinfektion der Punktionsstelle. Die Kanüle wird zu Beginn in einem Winkel von ca. 30 Grad zur Hautoberfläche geführt. Das Durchstechen der Haut sollte möglichst zügig erfolgen, um wenig Schmerzen zu verursachen. Anschließend wird der Winkel, in dem die Kanüle geführt wird, abgeflacht, um die Vene nicht zu durchstechen. Die erfolgreiche Punktion der Vene zeigt sich im vorliegenden Fall an der Blutfüllung im Schlauch des Butterfly-Systems.
Und all das, wenn ich das in Ruhe in einer geschützten Atmosphäre immer wieder trainieren konnte, dann bin ich, wenn ich das am Patienten mache, sehr viel ruhiger und routinierter und mache eben so diese Anfängerfehler, die immer wieder logischerweise passieren, weil wir ja alle zu dem Zeitpunkt irgendwann mal Anfänger sind oder waren. Das ist dann so, dass ich diese Anfängerfehler hier am Gummiarm mache, mir die merke und dann die eben am Patienten selber nicht mehr mache.
Wir sind jetzt im Simulationszentrum, also eine Etage unter dem Skills Lab. Oh Gott, das sieht echt aus. Da liegt eine Puppe im Bett und ich habe mich ein bisschen erschreckt. Wir stehen jetzt hier am Bett einer schwangeren Frau. Besser gesagt einer Puppe. Es riecht hier auch sehr stark nach Gummi. Noelle nennt sie sich. Und wir stehen jetzt vor ihr und ihr Bauch ist sozusagen aufgeklappt und wir schauen ins Innere und sehen da sozusagen den Fötus.
Der Fötus hat noch einen kleinen Motor am Po, damit er auch möglichst sehr naturgetreu eben geboren werden kann. Noelle sieht aus, als ob sie gerade ihren Mittagsschlaf macht. Ich habe ihre Bauchdecke in der Hand und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen peinlich berührt über diese ganze Situation.
Noelle ist eine Frau, die, wenn man sie einschaltet, die Augen öffnet, mit einem reden kann und vor allem schwanger ist. Und Noelle hat den großen Vorteil, dass sie hier motorgesteuert tatsächlich ein Kind zur Welt bringen kann. Das wäre also ein Simulator, der sehr komplex sein muss, weil eine Geburt eben ein relativ komplexer Vorgang ist und es dabei eben auch wichtig ist, dass ich auf die Frau achte, wie atmet die, wenn sie hier in die Augen reingucken, die kann die spontan öffnen, bewegen, die könnte aber zum Beispiel auch unterschiedlich große Pupillen bekommen, wenn man jetzt eben irgendwelche Komplikationen unter der Geburt, wie ganz selten mal auftreten, irgendwelche Hirnblutungen oder sowas simulieren möchte, könnte sie das auch. Die kann mit ihnen sprechen, die kann ihre Zunge anschwellen lassen. Also die hat ein ganz, ganz breites Repertoire an dem, was sie machen können. Einfach vor dem Hintergrund, dass natürlich eine Geburt ein sehr intimer Moment ist und kaum jemand eben sagen würde, okay, da kann mal eine Sechsergruppe Studenten dazukommen und sich das in Ruhe mal angucken. Und gerade wenn dann mal was schief geht, kann man ja auch nicht sagen, oh, warten Sie mal einen Augenblick, wir holen mal noch eine Gruppe Studenten dazu. Und hier können Sie eben auch alle Komplikationen, Geburtsstillstände und sowas entsprechend simulieren.
Noch eine Frühchenstation, die hier mitten auf dem Flur steht. Da liegt ein Baby drin, kein echtes natürlich, auch eine Puppe. Und dieser Apparat ist auch wieder mal so ein Apparat, den man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, mit diesen kleinen Luken, wo man mit den Händen höchstens durchfassen kann, wo dann eben das Frühchen wahrscheinlich drin liegt, um warm gehalten zu werden und vor irgendwelchen Krankheitserregern vielleicht auch geschützt werden soll. Jetzt zu Harvey. Harvey liegt auch in einem Krankenzimmer, nur für sich alleine, hat allerdings keine Beine.
Und er atmet.
Er atmet und hat einen Puls.
Ja, das ist also eine Puppe, die speziell dafür ausgerichtet ist. Am Kopf macht er nichts, weil man den dort nicht untersuchen soll, sondern hier geht es eben wirklich darum zu erlernen, wie höre ich einen Patienten richtig ab, Atemgeräusche, Herzgeräusche. Und da ist er eben entsprechend drauf abgerichtet. Wie Sie sehen, der hat hier eine richtige normale Atmung vom Bauch her, dass man eben auch betrachten kann. Es gehört ja auch mit dazu, dass ich sehe, ob ein Patient atmet oder nicht, ob er einen Puls hat und kann dann eben hier auch Blutdruck messen und kann eben alle Pulsuntersuchungen, die man so kennt, entsprechend auch machen.
Ich würde jetzt gerne mal den Puls von Harvey fühlen. Das heißt, ich müsste theoretisch an den Hals fassen. Mhm. Und man sieht es ja eigentlich schon, wie sich der Hals bewegt an den zwei Punkten am unteren Hals. Aber wenn man dann anfasst, dann fühlt man das eben auch. Und man sieht eben auch die Bauchatmung. Man merkt eben auch, wie die Bauchdecke sich bewegt. Herzschlag? Warte mal, links ist das. Kann man das fühlen oder muss man das hören?
Das kann man theoretisch, können Sie den Herzspitzenstoß tasten. Das ist aber häufig nur ganz, ganz schwach.
Man kann es erahnen, aber man kann es auch hören. Doch, ich merk's.
Franziska benutzt jetzt das Stethoskop, um den Herzschlag zu erhören. Und Franziska, wie hört sich das an?
Hört sich so an wie ein Herz, als würde ein Herz schlagen. Wie soll ich sagen? Interessantes Geräusch. Okay, jetzt hört sich's anders an. Man kann es ja an der Puppe je nachdem einstellen. Ja, wir haben jetzt abermals den Raum gewechselt und befinden uns jetzt in so einer Art OP. Die Wände sind gefliest mit weißen Kacheln und in der Mitte steht sozusagen der Operationstisch. Darüber hängen diese doch bekannten Lampen, die man sozusagen zum Patienten heranziehen kann, um ihn zu beleuchten. Ansonsten total abgefahrene Geräte, wo ich keine Ahnung habe, was die machen oder wie die zu bedienen sind. Ein Haufen Schläuche und Kabel hängen da noch mit dran rum. Und eben auf den Operationstisch ein Patient, auch eine Art Gummipuppe, an den dann wahrscheinlich geübt werden kann.
Ich bin völlig beeindruckt, weil ich kenne das nur aus der Perspektive der Puppe und war dann ja auch immer schon in Halbnarkose. Das heißt, man hat eigentlich nur noch grün wahrgenommen und es hat gepiepst und Menschen fangen an die rumzufummeln. Und jetzt ist es eigentlich sehr interessant, mal zu sehen, wie so eine Narkosemaske eigentlich von außen aussieht oder andere Geräte, Beatmungsgeräte, was wir vielleicht noch aus dem Fernsehen kennen. Ich bin ein kleines bisschen überwältigt, aber ich finde es unheimlich spannend und ich kann jetzt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, wie das Ganze so aussehen kann.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.